Am 30. Juni gewann die brasilianische Fußball den Konföderationscup gegen die Argentinier, glaube ich, in Frankfurt. Das ging natürlich ein Riesentaumel los. Wenn man gewonnen hat, das weiß man ja am Sporttag, gehen die Emotionen einfach ins Bodenlose hinein. Und das sind wir uns ja gewohnt, aber etwas ganz Interessantes ist nun geschehen. Nun hatten sich diese brasilianischen Fußballer wieder gesammelt auf dem Feld. Und wenn ich das hier noch einstelle, sehen wir das. Haben sich gesammelt, bildeten einen Kreis, knieten nieder, umschlangen sich gegenseitig. Und was taten sie? Sie beteten miteinander das Vaterunser. In diesem ganzen Siegestaumel drin hatten sie sich nochmals die Zeit genommen, in aller Öffentlichkeit niederzuknien und Gott die Ehre zu erweisen. Was ganz Außergewöhnliches in unserer Gesellschaft. Das taten diese. Hier haben sie dann noch ihre Leibchen an. Jesus liebt dich, in verschiedenen Sprachen. Offenbar sind das Sportler, die mit Gott in Verbindung stehen. Wenigstens einige aus dieser Mannschaft. Und sie beten das Vaterunser so, wie wir jetzt auch in dieser Predigtreihe uns mit diesem Gebet beschäftigen, Vater unser im Himmel. Heute beschäftigen wir uns mit der Bitte um das tägliche Brot. Gib uns heute unser tägliches Brot. Jesus weiß um den Lebenskampf, den Menschen durchstehen müssen. Er weiß, dass wir täglich Nahrung und Kleidung brauchen und wir dürfen Gott auch darum bitten. Aber was interessant ist an diesem Gebet, zuerst beginnt ja das Gebet mit unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Es geht immer um Gott. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und jetzt plötzlich kann es auch um uns gehen. Plötzlich sagt Jesus, dass wir für unsere ganz normalen Dinge bitten dürfen, für unser tägliches Brot. Gott, der uns geschaffen hat, will, dass wir Nahrung und Kleidung haben. Er möchte unser Versorger sein. Und Jesus erzählte mal an einem Beispiel, wie selbstverständlich es Gott ist, dass wir Kleidung haben. Er macht das auch an einem Beispiel für Nahrung, ich mache es jetzt für Kleidung. Er sagt seinen Jüngern, warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Die Antwort ist klar, klar. Er wird sich erst recht um den Menschen kümmern. Gott will uns versorgen mit all dem, was wir zum Leben benötigen. Und darum dürfen wir ihn ungeniert bitten. Doch die einen mögen jetzt denken, ist diese Bitte in unserer Gesellschaft nicht überflüssig? Eine Gesellschaft, die im Überfluss lebt, die nicht mehr weiß, wohin mit dem, was übrig bleibt, ist in einer solchen Gesellschaft die Bitte nach dem täglichen Brot nicht überflüssig geworden? Sollen die Menschen in der dritten Welt um das tägliche Brot bitten? Die können das mit Recht. Aber wir? Ist es nicht geradezu peinlich, eine solche Bitte an Gott zu richten? Was soll er denn denken, wenn wir von vollen Töpfen ihm fragen, er soll uns noch das tägliche Brot geben? Wo wir täglich in unserer Gesellschaft tonnenweise Lebensmittel wegwerfen und den Schweinen verfuttern. Das sind doch, oder wären doch auch berechtigte Überlegungen mit unserem täglichen Brot. Ich möchte uns heute Morgen einige Gedanken weitergeben, warum ich der Meinung bin, dass gerade diese Bitte auch für uns heute in unsere Gesellschaft hineinpasst. Warum wir auch Gott um seine Fürsorge bitten sollen. Du sorgst für mich, Gott, denn alles kommt von dir. Mit dieser Bitte drücken wir aus, dass wir trotz unseres Wohlstandes von Gott abhängig sind. Es ist ein bisschen ein Problem, das wir haben. Ich möchte das veranschaulichen an einem Beispiel. Ein Kind, das in der Stadt aufwächst, das hat nie eine Kuh gesehen. Das geht mit der Mutter immer wieder in den Migros-Coop einkaufen. Und dann fragt ihn mal jemand, du, woher kommt eigentlich die Milch? Dann sagt dieses Kind natürlich, ja, da kommt vom Migros oder vom Coop. Da gehe ich immer mit meiner Mutter hin. Das stimmt ja, ist ja völlig richtig. Und wenn man das weiterdenkt und dieses Kind immer noch denkt, auch wenn es älter ist, dass die Milch vom Migros und vom Coop kommt, was ja auch in gewisser Weise stimmt, könnte dieses Kind einmal auf die Idee kommen, man könnte die Kühe abschlachten. Die Milch holt man ja im Migros. Und das machen wir in einer Wohlstandsgesellschaft mit dem, was wir von Gott bekommen. Wir denken, wir können Gott ausschalten, weil wir vergessen haben, dass auch der ganze Wohlstand, den wir haben, schlussendlich von ihm geschenkt ist. Und wenn wir ihn ausschalten, dann gibt es keine Milch mehr. Wenn es uns gut geht, wenn wir im Überfluss leben, vergessen wir schnell, woher alles kommt. Wir vergessen, wie abhängig wir trotz allem sind und bleiben. Und wir verlieren den Blick für unsere Wirklichkeit. Paulus sagte einmal seinen Leuten, haben wir etwas mitgebracht, als wir in die Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Nichts. Wir bringen nichts hinein, wir bringen nichts hinaus. Und wir tun so, als wenn wir etwas selbst verdient hätten. Alles ist geschenkt. Dass wir in der Schweiz leben können und es uns verhältnismäßig gut geht, hat doch niemand von uns verdient. Niemand hat doch von uns bestimmt, dass er in der Schweiz auf die Welt kommt und nicht in Afrika oder in Indien, wo Hungersnöte sind. Es ist uns alles geschenkt. Aber je mehr wir haben, je stärker neigen wir zur Unzufriedenheit. Was uns Probleme macht, ist nicht, dass wir das Nötige bekommen, sondern dass wir das Unnötige anstreben. Das sind doch unsere Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft. Dann kann es uns so wie einem glücklichen Diener gehen, der bei einem komplett unglücklichen König diente. Jeden Morgen weckte er seinen König auf, summte ein Lied, kam rein und sah freundlich drein. Und der König, der war einfach unglücklich. Und dann fragte er seinen Diener, verrate mir das Geheimnis, warum du so glücklich bist. Dann sagt der Diener, sorry, ich habe kein Geheimnis. Ist unmöglich, sagt der König. Ich sage dir, ich habe schon für geringes Köpfe abgeschlagen. Wenn du mich anlügst, sag mir jetzt, was ist das Geheimnis, dass du zufrieden und glücklich bist? Der Diener sagt, tut mir leid. Ich kann es nicht sagen. Warum soll ich unglücklich sein? Ich habe alles, ich darf bei dir arbeiten, ich habe die Ehre, dir zu dienen. Du stellst meiner Familie ein Haus zur Verfügung. Ab und zu bekomme ich noch einen Batzen mehr, wo ich mir etwas Besonderes leisten kann. Ich kann dir nicht sagen, warum. Der König wird ärgerlich. Er sagt also, jetzt sagst du warum, dass du glücklich bist, sonst lasse ich dich hinrichten. Der Diener insistiert nochmal und sagt, tut mir leid, ich kann es dir nicht sagen. Dann sagt er, jetzt verschwind, bevor ich dir den Kopf abschlage. Dann verabschiedet sich der Diener, geht raus und der König ist richtig ärgerlich, dass er jetzt ihm das nicht sagen kann, warum, dass er jetzt glücklich ist. Und wie das so ist in Königshäusern, da gibt es auch Leute, die bekannt sind, dass sie weise sind und nun holt er den weisesten Mann in seinem Land und fragt ihn, warum ist mein Diener so glücklich, der so wenig hat und ich bin so unglücklich? Dann sagt dieser weise Mann, ja Majestät, dieser Diener, der befindet sich außerhalb des Kreises. Was? Außerhalb des Kreises, meint der König. Was meinst du denn damit? Er ist außerhalb des Kreises. Und dann meinst du, sagt der König, dass er deshalb glücklich ist, weil er aus diesem Kreis heraus ist. Dann sagt er, nein, nein. Er ist glücklich, weil er nie in den Kreis hineingekommen ist. Begreife ich das recht, sagt der König, im Kreis zu sein, macht einen unglücklich? So ist es. Und er ist nicht in diesem Kreis. Ja, genau, der ist eben nicht in diesem Kreis. Er ist niemals eingetreten. Dann wollte der König natürlich wissen, was das für ein Kreis ist. Und dann sagt dieser Weise, das ist der Kreis der 99. Der Kreis der 99. Ich verstehe nicht, sagt der König. Und dann sagt der Weise, das kann ich dir auch nur an einem praktischen Beispiel aufzeigen. Lass deinen Diener in diesen Kreis eintreten. Dann sagt der König, jawohl, wir zwingen ihn in diesen Kreis hinein. Sagt er, nein, nein, Majestät, das geht nicht, da kann man niemanden hineinzwingen. Niemand kann dazu gezwungen werden, in den Kreis einzutreten, also muss man ihn überlisten. Jawohl, und das tun wir. König, wenn du bereit bist, einen deiner besten Diener zu verlieren, dann zeige ich dir, wie das geht. Dann sagt der König, ja, ich bin bereit. Okay, dann hole ich dich morgen, also in der Nacht vor Morgendämmerung, hole ich dich ab. Dann gehen wir zu dem Diener, du nimmst deinen Lederbeutel mit 99 Goldstücken. Der Weise holt ihn ab und bringt diese Goldstücke mit und dann hängen sie diesen Beutel an die Türe des Dieners und dann schreibt der Weise ihm einen Zettel zu diesem Beutel. Darauf steht, dieser Schatz gehört dir. Es ist die Belohnung dafür, dass du ein guter Mensch bist. Genieße ihn und sag niemandem, wie du an ihn gelangt bist. Dann klingelt er. Dann verstecken sie sich im Gebüsch. Dann kommt der Diener raus, sieht, was an der Tür ist. Raschelt, merkt, dass da irgendwas drin ist. Guckt ein bisschen verstohlen rum, ob ihn jemand beobachtet und geht hinein. Schließt die Türe ab. Und die anderen zwei huschen ans Fenster und gucken nun, was dieser Diener macht. Er nimmt diesen Beutel natürlich, kehrt ihn auf den Tisch und staunt, das hat er noch nie gesehen, denn noch nie im Leben hat er je ein Goldstück besessen. Und nun ist ein ganzer Haufen voll Goldstücke vor ihm. Er kann sich kaum fassen, er kann seine Freude kaum innehalten. Das hat er noch nie gedacht. Das ist so wie ein Lottogewinn von 20 Millionen oder weiß ich was. Und dann, als er sich erstmal von seinem Glück ein bisschen wieder gefasst hatte, wollte er natürlich wissen, wie viel sind jetzt das? Dann beginnt er zu zählen, macht Zehnerhäufchen. Und jetzt stellt er fest, beim letzten Häufchen fehlte ein Goldstück. Es waren 99 Goldstücke, davon kann man sehr gut leben, aber es waren 99, nicht 100. Er sucht den Tisch ab, ob er irgendein Goldstück nicht gesehen hat, er sucht am Boden nach, findet es nicht. Es fehlt. Das ist unmöglich, denkt er. Man hat mich beraubt, schrie er. Man hat mich beraubt, das ist Diebstahl. Da fehlt eines. Und wie um ihn zu foppen, funkelt auf dem Tisch ein Haufen Goldstücke und erinnert ihn daran, dass es nur 99 sind. Nur 99 Münzen. Das ist eine Menge Geld, dachte er, aber ein Goldstück fehlt. 99 ist keine runde Zahl, 100 ist rund. Doch nicht 99. Der König und sein Ratgeber spähten durch das Fenster. Sie beobachteten, wie sich die Stirn dieses Dieners in Falten legte, wie sich seine Miene verzerrte. Der Diener steckte die Münzen in einen Beutel und versteckte ihn in der Wäsche. Und dann packte er ein Papier und Feder und setzte sich an den Tisch, um eine Rechnung aufzustellen. Wie lange musste er sparen, um Goldstück Nummer 100 zu bekommen? Er machte einen Plan. Er führte Selbstgespräche. Er dachte, er könnte noch mehr arbeiten. Er arbeitet eh nur bis 5 beim König, dann könnte er die Nacht durcharbeiten. So als er alles überschlagen hatte und dachte, seine Frau könnte auch noch arbeiten gehen, kam er auf 11 Jahre, die er bräuchte für dieses Goldstück, dass es vollständig ist. Dann dachte er, 11 Jahre sind ein bisschen viel. Dann überlegte er weiter, was er noch alles machen könnte. Er könnte weniger essen und dann das, was übrig bleibt, könnte er vielleicht im Dorf verkaufen und so weiter. Auf jeden Fall brachte er es auf 4 Opferjahre runter, bis er dann dieses hundertste Goldstück bekommen würde. Nun, die anderen beiden gingen in den Palast zurück. Der Diener war nun in den Kreis der 99 eingetreten. Während der kommenden 2 Monate verfolgte er seinen Plan ganz genau, wie er ihn in jener Nacht entwarf. Eines Morgens klopfte er übel gelaunt und gereizt an der Tür des Königs Schlafzimmer. Was ist denn mit dir los? Fragt der König ganz höflich. Du warst doch sonst immer so fröhlich und hast gesungen. Gar nichts, sagt er. Was wünscht ihr, Majestät? Soll ich auch noch euer Hofnarr sein? Es dauerte nicht allzu lange, bis der Diener nicht mehr beim König Diener war. Denn der König hatte keine Lust, jeden Tag einen übel gelaunten Diener vor sich zu sehen. Er war in den Club der 99 eingetreten. Sind wir nicht auch in diesem Club der 99? Das ist doch eines der großen Probleme unseres Wohlstandes. Wir wollen immer mehr, immer noch mehr. Wir kämpfen und opfern uns auf, um etwas mehr zu bekommen, um etwas mehr zu leisten, dass wir mehr haben. Vielleicht mehr als der Nachbar, mehr als der Freund. Wenn ich mehr als der Nachbar habe, dann muss ich nachher mehr als der Chef haben. Wir sind im Club der 99, manchmal gefangener, als wir denken. Wir springen dem nach, was schlussendlich unnötig ist. Eines soll das andere überbieten. Das ist das Problem, das wir im Wohlstand haben. Immer mehr. Es ist ein Rennen nach dem noch mehr. Den anderen zu übertrumpfen, so wie zum Beispiel dieser Spitzensportler, der im Spital liegt und der Arzt sagt so, wurmelt vor sich hin, ja, Donnerwetter. Sie haben 41 Grad Fieber. Und wo, fragt er in schwacher Stimme, dieser Sportler, den Arzt, wo liegt der Weltrekord? Immer Rekorde. Immer besser sein. Immer mehr erreichen mit dieser Bitte des Vaterunser. Ist es deshalb sehr wichtig für uns, dass wir uns daran erinnern, dass es um das Notwendige geht. Es reicht, wenn wir für jeden Tag genug haben. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht eine Rente für die nächsten 200 Jahre. Ich brauche nicht Brot für den nächsten Tag und nicht für die nächsten 50 Jahre. Ich weiß ja nicht, was der nächste Tag bringt. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, sagt Jesus. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Menschen, die nicht viel haben, die keine Aussicht haben, je reich zu werden, sind oft glücklichere Menschen als jene, die im Überfluss leben und alles haben und immer noch nach dem streben, was sie noch mehr haben könnten. Paulus schrieb einmal Timotheus, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns genügen. Diese Bitte im Vater unser erinnert uns daran, dass es ausreicht, wenn wir jeden Tag das bekommen, was wir zum Leben brauchen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es immer ein Geschenk Gottes ist, wenn wir genug zum Leben haben. Denn alle Gaben sind uns von Gott geschenkt. Das Zweite, und ich kann es jetzt trösten, die nächsten beiden Punkte sind etwas kürzer. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Bitte ist, dass wir uns bewusst werden, dass Gott nicht nur für mich, sondern für uns sorgt. Gib uns unser tägliches Brot. Es geht nicht darum, dass ich allein für mich genug bekomme, sondern dass es für alle reicht. Finde ich ein aktuelles Thema. Manchmal hat man den Eindruck, jemand ist wirklich bekümmert um mich. Doch dann steckt doch rein Egoismus dahinter. Wie jene Frau, die scheinbar fürsorglich im Kino ihrem Mann zuflüsterte, Liebling, sitzt du bequem? Ja, sitzt bequem. Ja, hast du genügend Platz für deine Beine? Ja, Schatz, ich habe genügend Platz für meine Beine. Ja, stört dich die Dame mit dem großen Hut hier vorne nicht? Nein, die stört mich nicht, die Frau. Gut, dann lass uns die Plätze tauschen. So sind wir doch manchmal. Wir tun so, als ob wir uns für den anderen sorgen, dabei versuchen wir, das Beste für uns herauszubekommen. Die ersten Christen wussten, wie dieses uns gemeint ist. Und Christen bis heute leben so. In der Apostelgeschichte heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist nicht übrigens nicht die Vorstellung des Kommunismus. Es gab weiterhin reiche Christen und arme Christen. Aber man half einander. Man war besorgt dafür, dass auch die Armen genug bekommen und dass sie nicht einfach leer ausgehen. Die Reichen haben nicht einfach alles verkauft, aber sie haben gesorgt dafür, dass die Armen genug haben. Es war übrigens auch nicht die Idee, dass sich dann Christen so hinlegen und denken, ah, wir haben ein paar reiche Christen, die sorgen ja dann für mich, da muss ich ja nicht mehr arbeiten. Das gab auch Christen, die das dachten. Und da hatte Paulus dann ein ziemlich taffes Wort. Er sagt, ich habe es ja euch ausdrücklich gesagt, als ich bei euch war, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wenn man arbeiten kann, ich sage jetzt nichts für die Arbeitslosen, die keine Arbeit haben, aber wenn ich arbeiten kann, dann soll ich das tun. Zuerst bin ich für meinen Lebensunterhalt verantwortlich und nicht der reiche Christ, der halt so viel hat, der kann mir auch schon etwas abgeben und ich faulenze. Das war nie die Idee. Und vielleicht denken Sie, wenn Gott doch für alle sorgt, warum gibt es so viel Hunger in dieser Welt? Wissen Sie, der Hunger in dieser Welt ist nicht, weil es zu wenig Nahrung gäbe auf dieser Welt. Der Hunger kommt nicht davon, dass Gott nicht genug wachsen lässt in dieser Welt, damit alle Menschen versorgt werden können. Der Hunger dieser Welt kommt wesentlich daher, dass wir die Nahrung, die vorhanden ist, nicht verteilen. Das ist das Problem. Das ist ein menschliches Problem und kein göttliches Problem. Gott hat für alles auch genug gegeben. Es ist die Habgier, die alles vereitelt. Auch hier findet Paulus klare Worte. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Wer teilt, was er hat, ist oft glücklicher und lebt ein erfüllteres Leben, als wenn er alles behält. Und als Letztes, Jesus spricht sogar von einem Brot, das nicht nur unseren Hunger stillt, sondern ein Brot, das den Lebenshunger stillt. Wir haben das schon in der Einleitung gehört. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus selbst ist das Brot. Damit will er sagen, dass es noch eine viel wichtigere Nahrung gibt als das Essen und Trinken. Es gibt eine Nahrung für unsere Seelen. Später sagt er, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jesus hat am Kreuz sein Leben gegeben, damit wir von unserer Schuld loswerden, von der Schuld, wo wir auch in den Stücken gehört haben, dass wir frei werden, dass wir die Beziehung zu Gott wieder neu aufleben, dass wir überhaupt mit ihm in Beziehung kommen. So werden wir zu Menschen, die sich genügen lassen, Menschen, die fähig werden, das Leben mit anderen zu teilen, werden durch Jesus Menschen, die ewiges Leben bekommen, die vor dem Tod keine Angst haben, Menschen, die erfülltes, glücklich und zufrieden leben. Jesus ist das Brot. Die Bitte für das tägliche Brot ist keine überflüssige Bitte. Vielleicht ist diese Bitte, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht eine Bitte, wo wir wirklich der Meinung sind, dass wir ums Brot bitten, jetzt noch. Wir wissen nie, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Aber es ist eine Bitte, die uns zur Bescheidenheit führt, die uns in die Dankbarkeit bringt, die uns immer wieder neu vor Augen führt, dass das, was wir haben, und wenn wir es auch im Überfluss haben, nicht selbstverständlich ist. Diese Bitte für das tägliche Brot ist keine überflüssige Bitte, auch wenn wir im Überfluss leben, denn sie erinnert uns daran, dass wir genug haben, wenn wir jeden Tag das Nötige zum Leben bekommen. Es hilft uns, dass wir aus dem Kreis der 99 entfliehen können und dankbar werden für das, was wir jeden Tag haben und nicht für das, was wir vielleicht in 10 Jahren haben, wenn es gut geht und das ganze Leben sich nur noch um dieses eine Goldstück dreht. Diese Bitte hilft uns dazu, dass wir, wenn wir sie nicht einfach herunterraspeln, uns daran erinnern, dass wir alles, wirklich alles von Gott empfangen. Und schließlich erinnert sie uns daran, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, nicht einfach für uns selbst beanspruchen sollen, sondern dass es uns gegeben ist, damit wir alle genug zum Leben haben. So wollen wir doch diese Bitte wieder ganz ernst in unsere Gebete aufnehmen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater. Du bist der wahre, heilige und himmlische Vater. Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Herr, gib uns heute unser tägliches Brot. Auch eine Gesellschaft, die im Überfluss lebt, ist von dir abhängig, auch wenn sie es nicht glauben will. Und alles kommt von dir. Und ganz besonders, das, was wir zum Leben brauchen, kommt von dir und schenke, dass wir lernen, zu einer gesunden Bescheidenheit zu finden. Dass wir nicht dem nachrennen, was wir nicht haben, sondern dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Schenke, dass diese Bitte nach dem täglichen Brot uns immer wieder aufweckt, dankbar zu sein. Dass sie uns aufweckt, zu teilen, weil du möchtest, dass alle Menschen genug haben. Schenke, dass auch in der Welt ein Aufwachen geschieht, wo die Korruption herrscht, wo Menschen unterdrückt werden, wo Gelder fließen und sie in Autos investiert werden und in Flugzeuge statt in Menschen, in die Nahrung und in den Lebensunterhalt. Wo Gelder, die gut gemeint sind, unterschlagen werden. Herr, erbarme dich und schenke, dass jedes von uns dich erkennen darf, Herr Jesus, als das wahre Brot des Lebens, das Friede bringt in unser Leben hinein, das ewiges Leben bringt, neues Leben. Wir beten dich an. Amen.